Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres geliebten Lovecasts. Heute, ihr merkt es schon, sind vertauschte Rollen anwesend, präsent, ich weiß es nicht. Jedenfalls werde ich, Pascal, heute die Moderation machen, aber ich bin nicht alleine, denn an meiner Seite ist auch der Stu.
Hallo!
Schön. Ja, ich muss mich erstmal in meine Moderatorenrolle reinfinden. Ich muss dafür erstmal die Euphorie finden. Du merkst das vielleicht schon.
Du hast es ja ausgesucht.
Also, ja, ich habe gedacht,
ich mache mir heute einen faulen Larry, sag ich dir gleich.
Ja, ich habe gedacht, ich muss nicht immer. Du musst das nicht immer machen. Du musst nicht immer so viel arbeiten. Weißt du, mach schon genug.
Ah, das ist nett. Ich glaube dir das aber jetzt gerade nicht, dass du das deswegen gemacht hast.
Doch, es hat mich einfach gereizt. Tatsächlich. Okay, Lovecast. Bevor es damit aber losgeht, wollen wir uns den Kommentaren widmen zu unserem letzten Hatecast, oder?
Ja, aber bevor wir uns den Kommentaren widmen, vielleicht eine Manöverkritik, wie wir es jedes Mal machen.
Okay. Ja, vielleicht auch das. Okay, Manöverkritik zum letzten Hatecast. Letzter Hatecast war?
Sieben Leben. Oder hast du heimlich dann aufgenommen?
Ohne mich? Nein. Aber ich fange mal einfach an und sag mal, das war unser bester Podcast bisher, den wir zusammen gemacht haben, fand ich, weil der war sehr schön ausgelassen und sehr schön zerfranst an den Rändern. Der ist so schön abgetrieben, weißt du, der ist so schön vom Thema irgendwie weggeflossen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich habe mir halt nochmal angehört und ich hatte beim Anhören auch nochmal meinen Spaß. Also ich muss auch gestehen, so bei der Aufnahme, also die Hate und Lovecast aufzunehmen, machen eigentlich immer Spaß. Ich muss allerdings gestehen, woran wir echt arbeiten müssen, und das haben wir auch wieder beim Golden Globe Podcast gemerkt, ist, wir finden kein Ende. Wir können uns einfach nicht trennen. Also ich glaube, wir beide, vielleicht ist da irgendwie so ein unsichtbares Band, weißt du, was uns nicht entzweien lässt.
Ja, das kann sein. So, das ist der Macht im Spiel, ne?
Ja, also mal gucken, wie es heute läuft. Weil ich hatte das Gefühl bei Sieben Leben, dass wir so nach 30 Minuten eigentlich schon fertig waren. Und dann haben wir mal gekonnt, 15 Minuten lang das Ende verzögert. Das, also macht mir nichts aus. Also.
Nö. Das macht's ja auch. Also mir gefällt das immer ganz gut. Ja. Ich weiß gar nicht, ist jetzt schon mal, kommt drauf an, wann Thomas diesen Lovecast jetzt online stellt, aber bei dem Weihnachtspodcast, den wir mit Miriam aufgenommen haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der wirklich so stringent geworden ist oder ob der auch relativ, ich glaube, zum Ende hin, da wird's ein bisschen tumultig.
Der Weihnachtspodcast, der kommt ja erst noch.
Genau, deswegen habe ich das schon mal vorweggenommen.
Also ich weiß jetzt, wie gesagt, du hast schon gesagt, kommt drauf an, wie unser Chef es schafft, diesen gerade jetzt hier fertigzustellen. Aber der Weihnachtsfilm-Podcast, so viel sehr verraten, erwartet euch in eines der kommenden Türchen in unserem Adventskalender.
Oh ja. Und der ist sehr gut geworden auch.
Ist super geworden. Vor allem, jeder von uns stellt da Weihnachtsfilme vor und ich möchte nicht zu viel verraten, aber Pascal hat eine Weihnachtsfilme ausgesucht. Ja.
Bam! Sag es einfach.
Ja, Bam trifft es relativ gut.
Ja. Killt Weihnachten.
Ja. Ansonsten möchte ich noch anmerken zu unserem Lovecast über Sieben Leben. Zwei Sachen. Zum einen haben wir gesagt, wenn ihr einen Hatecast zu Verborgenen Schönheit haben wollt, dann müsst ihr euch melden. Hat sich leider keiner gemeldet. Finde ich jetzt sehr schade, weil Verborgene Schönheit leider nicht so prominent ist. Deswegen werden wir wohl in Zukunft erstmal keinen Verborgenen Schönheit Hatecast machen. Außer natürlich, es melden sich jetzt noch ein paar Leute. Dann könnten wir da vielleicht nochmal im neuen Jahr gucken, dass wir den irgendwie zwischengeschoben bekommen. Nicht wahr?
Vielleicht müssten wir noch einen Podcast irgendwie initiieren, der unbekanntere Filme pusht. Und
wobei, wir einfach mal unbekannt und oder erfolglos, ist das dasselbe?
Nee. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, irgendwie, dass, was weiß ich, für einen Film keinen Erfolg hatte und trotzdem jetzt saumäßig bekannt ist.
Oder wir reden einfach mal über faszinierende Filme und packen ihn da irgendwie drunter. Leute, wir werden einen Weg finden.
Ja, ihr kommt da nicht drum rum. Nee, echt nicht. Echt nicht. Also, Verborgene Schönheit, über diesen Film muss gesprochen werden. Ich freue mich auch sehr, den nochmal zu gucken.
Ich nicht.
Doch. Der muss nochmal geschaut werden.
Müssten wir eigentlich, wenn wir uns nächstes Jahr sehen, müssten wir das eigentlich so handhaben, dass wir den da zusammen gucken?
Eigentlich schon bei Thomas den Abend vorher.
Wir müssten gleich sogar einen Audiokommentar zu dem Film aufnehmen. Das wäre, glaube ich, aber. Aber das ist alles Zukunftsgeschichte. Ich möchte noch erwähnen, die zweite Sache, die ich anmerken möchte. Ganz ehrlich, Pascal, ich muss uns beide jetzt mal exorbitant loben. Mhm. Ich glaube, bei Moonrack gibt es keine lustigen zwei Dudes als uns beide. Ja, wenn jemand großartige Komik zu Moonrack bringt, dann sind es Soli und Stu. Das hat sich beim letzten Hatecast bewiesen. Ich muss gestehen, ich finde unseren Ludolf-Gag wahnsinnig super. Und ich werde diesen Gag wahrscheinlich noch zigmal woanders verwenden. Wahrscheinlich auch jetzt in diesem Lovecast.
Oh, interessant.
Ja, mhm. Ich werde jede Möglichkeit nutzen, um es zu machen.
Ja, also Soli und Stu, das ist schon, da kann man sich sicher sein, da ist Humor im Spiel.
Ja, ich werde meinen Erstgeborenen nennen. Ich werde ihn nennen Soli Stu, ganz gut gerade.
Schön, ja. Schön. Aber gut, lass uns dann mal zu den Kommentaren kommen zum Hatecast, oder?
Sehr gerne.
Möchtest du anfangen mit dem ersten?
Gerne. Ja. Unser Lieblingsuser SB2929 hat uns geschrieben. Ist eine Sie.
Ja, es ist eine Sie.
Oh, dann natürlich unsere Lieblingsuserin. Hat geschrieben unter unseren letzten Hatecast, da ich leider schon letztes Mal nicht mitmeckern konnte, werde ich den Film jetzt die nächsten Tage ansehen, damit ihr einen schönen Kommentar zum Zerrupfen habt. Spoiler Alert, es kam kein weiterer Kommentar, aber wir beobachten dich, SB2929, ja, und teile uns bitte mit, was du vom Film hältst. Das würde uns trotz allem interessieren, ja?
Sehr gerne. Genau, sehr gerne würde ich das wissen, was du davon hältst. Okay, dann mache ich mal weiter mit dem Lieblingsuser Ding Dong. Und zwar schreibt Ding Dong, könnte mich bisher nicht durchringen, den Film anzuschauen und ein Hatecast animiert mich irgendwie auch nicht so richtig. Ja, das ist irgendwo richtig. Wenn es einen Hatecast über einen Film gibt, dann ist er vielleicht, wobei es ja auch immer, man kann ja auch nicht sagen, er ist es nicht wert, angeguckt zu werden. Das ist ja immer so eine Sache, jeder Film ist es ja irgendwo, irgendwann wert, gesehen zu werden.
Ich sag immer, ne? wenn mich ein Film interessiert, dann gucke ich mir den an, egal was die Kritiker oder andere Stimmen dazu sagen.
Ja, scheiß auf Kritiker.
Ja, und ich meine ganz ehrlich, wir versuchen ja im Hatecast wirklich auch Filme zu nehmen, die einigermaßen bekannt sind. Also wir werden im Hatecast jetzt garantiert keinen Film nehmen, der irgendwie aus den 70er Jahren ist und nur auf Serbo-Kroatisch mit bulgarischen Untertiteln verfügbar ist. Das werden wir, glaube ich, nicht machen.
Außer Levin ist mal dabei.
Dann ist das natürlich Standard. Das ist ganz klar. Und schwarz-weiß muss er sein.
Ja? Ja, und über 7 Stunden.
Ja.
Naja. Okay. Gut. Hast du noch einen?
Ich habe noch einen. Unser Lieblings-User, Filmkritiker, schreibt... Und ich bin immer noch heilfroh, dass sich Tarantino für Jamie Foxx entschieden hat. Sonst wäre Django Unchained zur öden Big Willy Show verkommen. Danke, Quentin. Ganz ehrlich, also ich weiß, was er meint, aber ich hätte es mir interessant vorgestellt.
Will Smith Tarantino? Und es ist ja auch so, dass Will Smith sich gegen den Film entschieden hat und Tarantino Stimmt. Will Smith haben wollte. Ja. Aber Will Smith gesagt hat, das ist kein Liebesfilm, das ist ein Rachefilm, ich bin raus und mach... was auch immer er da gemacht hat, After Earth oder so.
Weise Entscheidung.
Ja. Okay. Was hat er? Ja, okay, ja.
Ja.
Ja. Wenn er das so meint, okay. Ich mache auch mal weiter mit dem unserem Lieblingsuser Tomofan oder Tomofan. Ich gestehe Willy durchaus ein passables Schauspiel zu, allerdings ist seine Rollenauswahl etwas, naja, ausbaufähig. Dabei sind viele seiner von mir gesichteten Werke nur banale Langweiler. Manchmal verirrt sich aber auch der ein oder andere Tränendrüsenficker, wie etwa das Streben nach Glück in seine Filmografie. 7 Leben klingt aber durchaus sehenswert. Muss aber auch fairerweise sagen, dass ich ein paar seiner renommierten Filme noch nicht gesehen habe. Also, keep it up, Smith. Ha, Tränendrüsenficker. Das ist schön. Solche Wortschöpfungen lesen wir sehr gerne.
Ja.
Da würden wir gerne mehr von haben. Weil Tränendrüsenficker, das ist so ein Begriff, wo man sich direkt was darunter vorstellen kann, ne?
Ich stelle mir gerade den alten Sack aus das kleine Arschloch vor, nur dass er halt eben nicht die Locke beglückt, sondern eine Tränendrüse, wie auch immer eine Tränendrüse aussieht. Ja, und dann so, komm her, du geile kleine Tränendrüse, du, komm her, du willst doch auch, komm her.
Ja. Aber sieben Leben ist schon ein Tränendrüsenficker, ne?
Er penetriert die Tränendrüse ordentlich, ja. Er versucht es zumindest, ja. Es war jetzt bei uns beiden mehr so, ja, komm her. Und wir beide so, ach nee, lass mal, ich hab Migräne.
Okay. Wenn er dich interessiert, guck ihn dir an. Du mochtest das Tränen nach Glück, sicher. Das Streben nach Glück. Vielleicht kannst du dann noch sieben Leben was abgewinnen, aber das Streben nach Glück, das wird auch noch kommen irgendwann. Wir wissen aber noch nicht, in welcher Kategorie. Ob im Hate oder Lovecast, aber ich glaube. Naja.
Spoiler, Hatecast.
Okay, wir hassen Will Smith, wir geben es zu, verdammt.
Ich mag den Typen nicht.
Ja, ich auch nicht, ey, verdammt. Seitdem Quentin Tarantino sich gegen ihn entschieden hat.
Hat mir den ganzen Dependency kaputt gemacht.
Naja, okay. Dann danke für den Kommentar, würde ich sagen. Und wir kommen mal zum eigentlichen Thema, oder?
Ja, wir wollen ja nicht noch den Anfang auch noch ausfransen lassen, ne?
Wobei ich ja an dieser Stelle auch noch sagen muss, heute ist ein großer Tag. Denn heute ist nicht nur der zweite Advent. Heute ist auch der Geburtstag von Kirk Douglas, der 102 Jahre alt geworden ist. Und das finde ich unfassbar, dass der sich immer noch nicht wagt, einfach umzufallen, oder?
Vielleicht hat er das schon längst getan und keiner hat es gemerkt. Ich weiß es nicht.
Es ist unfassbar, 102. Der überlebt uns alle noch.
Ja, also aber okay. Diesen Podcast mit mir, Kirk Douglas, gut,
hätte das auch erledigt. Auf weitere 102 Jahre.
Es ist interessant übrigens, dass der Film, den wir heute im Lovecast behandeln, mit Kirk Douglas nichts, aber wirklich gar nichts zu tun hat.
Vielleicht hat Kirk Douglas ihn gesehen.
Als der Film rausgekommen ist, das war vor 18 Jahren. Ja gut, da war er auch schon, ich weiß nicht, ob er als Zielpublikum da schon, vielleicht war er irgendwie mit Anfang, Mitte 80 total hip, kann ja sein. Und hat gedacht so, okay, und jetzt gucke ich mir diesen einen Film an und ich mache schon wieder den Fehler und will den Titel nicht verraten, da besteht es in der Überschrift.
Naja, komm, willst du den Titel raushauen? Sag es, komm schon.
Ich muss gestehen, wenn ich nur nach draußen gucke, ja, es ist dunkel, es ist kalt und es ist regnerisch. Und den Film, den wir besprechen, ist das nicht.
Das war clever.
Das war Mordsüberleitung oder Einführung. Ne? Wir reden heute über The Beach. Und The weißt Beach. Du, was total blöde ist? Jetzt nehmen wir diesen schönen Podcast auf. Ja. Und irgend so ein Schwachmaten Autorenkollege vom Movie Break hat vor ein, zwei Wochen schon einen Kommentarspalte dazu geschrieben.
Oh. Das ist furchtbar, furchtbar. Aber vielleicht wusste derjenige einfach nicht, dass da jetzt fest der Lovecast kommt, dass es hätte vielleicht ja noch eine Alternative geben können. Kann ja sein.
Ich glaube einfach, es war nur ein Arschloch.
Ja. Ja. Das kann sein. Aber das Gute ist ja, dass dieses Arschloch unsere Meinung relativ teilt zu dem Film, ne? Denn man kann ja sagen, es ist ein Lovecast, wir mögen den Film.
Oh, die zweite Überraschung heute. Die erste, wir reden über The Beach und die zweite ist, wir mögen ihn. Das ist der Wahnsinn. Also, ja. Oh Gott. Ja, nee, tatsächlich. Wir haben ihn uns kürzlich nochmal angeguckt. Du, glaube ich, vor zwei Wochen. Ich vorgestern.
Ja.
Als Empfehlung, es gibt ihn aktuell noch auf Netflix. Und ja.
Wollen wir mal einfach erstmal sagen, wer da so beteiligt ist? Für die Leute, die sich gerade fragen, The Beach? Was ist denn das?
Ja.
Da können wir ja zum Beispiel schon mal aufklären, dass Danny Boyle der Regisseur des Films ist, der zum Beispiel auch Slumdog Millionär gemacht hat oder Trainspotting. Was ja schon Argument genug sein sollte, um sich den Film anzugucken. Aber für euch kleinen Teenies da draußen habe ich natürlich noch ein besseres Argument, denn die Hauptrolle spielt Leonardo DiCaprio.
Also jetzt hast du mich am Haken. Jetzt hast du mich voll am Haken.
Also, und Leonardo DiCaprio ist, glaube ich, auch sehr oft ohne T-Shirt zu sehen. Also,
Und oft sehr verschwitzt auch.
Und oft sehr verschwitzt. verdammt. Und er hat diese schönen blonden Strähnchen, die 2000 oder 2001 so angesagt waren. Ah, der ist...
Vielleicht sollten wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen und überhaupt mal den Leuten erklären, die ihn Film nicht gesehen haben. Und ich sage jetzt, Achtung, wir werden auch wieder in diesem Cast spoilern, aber dass wir vielleicht mal grob die Handlung umreißen.
Ja, ich dachte, ich sag erstmal kurz Danny Boyle und Leonardo.
Du bist ein miserabler Moderator.
Nein. Ich muss ja die Leute erstmal fangen. Und dann spanne ich den Rahmen.
Du glaubst, also, dass wir in den ersten 15 Minuten...
Und dann fülle ich ihn aus.
Wir haben in den ersten 15 Minuten, glaube ich, schon so viele Leute verloren wie selten zuvor.
Das liegt aber nicht an mir.
Nee, es ist, ich glaube, wir hätten das mit Kirk Douglas nicht sagen sollen. Alte Menschen ziehen nicht, weißt du?
Ja, deswegen habe ich ja jetzt schnell Leonardo DiCaprio reingehauen, weißt du?
Ja, okay, sorry.
Ja, okay, willst du eine kleine Synopsis rausfeuern?
Aber sehr gern, lieber Pascal. Der Film handelt von einem, ja, kann man sagen, Rucksacktouristen namens Richard, der in Thailand unterwegs ist und ihn ödet halt das normale Leben an. Andere würden sich jetzt einfach einen imaginären Freund vorstellen und mit ihm einen Fanclub gründen, aber Richard macht das nicht. Der tourt halt durch Thailand und probiert Sachen aus wie Schlangenblut trinken und ihm ist es total wichtig, dass er halt nicht das macht, was der Standard-Touri macht. Und in einem sehr heruntergekommenen Hotel trifft er auf Duffy, gespielt von Robert Carlyle, und der erzählt ihm von dem perfekten Strand. Und von diesem Duffy behält er auch eine Karte. Und dann begibt sich Richard mit einem befreundeten französischen Pärchen auf die Abenteuerreise zu diesem Strand. Sie finden ihn dann auch relativ schnell, müssen dann nochmal kurz feststellen, hoppala, die eine Seite dieser Insel wird halt von Marihuana-Bauern in Beschlag genommen, die da mit Wachaffen und AK-47 darauf achten, dass da auch keine Einbrecher kommen. Und nachdem sie die halt hinter sich gelassen haben, kommen sie tatsächlich an diesem ominösen Strand an. Und dort hausen, eins, zwei Dutzend Leute, angeführt von Sal, gespielt von Tilda Swinton. Und die nehmen diese drei Neuankömmlinge auf. Und das ist im Grunde so ganz grob die Geschichte von The Beach. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, ich muss jetzt nochmal dummerweise nachfragen. Hattest du erzählt, dass Richard eine zweite Karte anfertigt?
Oh ja, das stimmt natürlich. Richard fährt eine zweite Karte an und gibt diese so einer Gruppe von
Kiffern,
ja. Also ich mag den Film, aber er hat so ein paar Darstellungen, die sind halt so klischeehaft, dazu gehört auch in diese Kiffer, das ist so wirklich so, ja, Mann, voll cool, Alter, yeah, weißt du, das ist schon sehr...
Genau, ja. Das sind so zwei Kiffer, mit denen Richard mal einen Abend verbringt und...
Und das Schöne ist, am Anfang ist er von denen ja auch total gelangweilt und angewidert und das ist so, die nerven mich. Und am Ende des Abends mit genügend Bier und Marihuana-Intus denkt sich so, oh ja, doch ganz nett, so Dudes, den lasse ich mal die Kopie der Karte da. Und das wird noch zum Problem, denn diese Kommune auf der Insel hat halt mit diesen Marihuana-Bauern halt einen Deal, dass niemand mehr dazukommt.
Ja. Und die haben schon eine Ausnahme mit Richard und den beiden Franzosen gemacht.
Genau, dazu muss man sagen, dass Duffy, das habe ich auch vergessen zu erzählen, gehörte zu den Gründungsmitgliedern dieser Kommune und wird aber nicht mehr dazu stoßen, denn er hat sich im Hotelzimmer, nachdem er Richard die Karte aushändigt, halt die Pulsadern aufgeschnitten und verblutet. Ja.
Genau. Das ist...
So beginnt jeder gute Urlaub, ne?
So beginnt jeder gute Urlaub, genau. Ja. Das ist so die grobe Handlung. Und du könntest ja jetzt mal erzählen, wie du den Film damals wahrgenommen hast, als der ins Kino gekommen ist.
Ja, der Film kam im Februar 2000 in die Kinos und wurde damals sehr, sehr beäugt von der Presse. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil es der Film nach Titanic war, mit DiCaprio. Es kam zwar noch nach Titanic andere Filme mit ihm heraus, zum Beispiel Celebrity von Woody Allen.
Aber nur eine kleine Rolle.
Ja, oder ich glaube Total Eclipse heißt der, aber der wurde auch vor Titanic.
Der wurde davor gemacht.
Er kam halt nach Titanic in die Kinos. Das waren aber so, ich sage es mal, eher so Arthouse-Filme. Da wurde halt nicht so sehr drauf geachtet. Aber The Beach war so der, war halt so die erste große Hollywood-Produktion nach Titanic und wir können uns gleich daran erinnern, Titanic war ein massiver Mega-Erfolg. Und deswegen.
Ja, und das heißt, The Beach war nach Titanic absolut richtungsweisend, ne?
Ja, also viele haben halt immer geguckt, also damals, wir kennen DiCaprio heute als Schauspieler. Der Schauspieler DiCaprio, der wirklich gut ist, ja. Aber damals war es halt DiCaprio, der Sunny Boy, ja, das Schönheitsideal, der Teenager Schwarm. Er wurde nicht wirklich als ernsthafter Darsteller wahrgenommen. Auch wenn er natürlich schon früher gezeigt hat mit This Boy's Life und Gilbert Grape, dass er echt gut ist, ja. Aber Titanic, da war er, also, oder auch Romeo und Julia, der vor Titanic kam, hat er so ein Image aufgebaut des Mädchenschwarms.
Ja, so ein Posterboy, ne?
Genau, und es wurde jetzt halt darauf geguckt, hey, wie ist dieser The Beach eigentlich? Wie kommt der an? Ist das vielleicht der Film, der dafür sorgt, dass DiCaprio jetzt in Anführungszeichen ins seriöse Fach, also als echter Darsteller wahrgenommen wird? Ja, kann man schon mal verraten, hat der Film nicht erreicht. Der Film war ein Erfolg, hat, glaube ich, global 140 Millionen eingespielt, bei einem Budget von 50 Millionen. Der Film war R-rated, in Deutschland war er, glaube ich, ab 16. Also war schon erfolgreich, aber er hatte jetzt nicht so große Wellen geschlagen. Dazu muss man sagen, dass nach Titanic auch Der Mann mit der eisernen Maske rauskam, der auch nicht so erfolgreich war. Und ich sag mal so, ich nenne es mal, die Pressegeier saßen halt schon da und haben schon so insgesamt gehofft, so, das ist jetzt der nächste Untergang eines Teenager-Schwarms. Wie wir heute wissen, es war es nicht. 2002 kam dann DiCaprio mit Catch Me If You Can und Gangs of New York halt richtig groß raus und ich glaube, da war auch der Schritt gemacht, okay, es ist nicht mehr der Teenager-Schwarm, es ist halt ein richtig guter Darsteller. Das war damals aber im Jahre 2000 noch nicht so. Und die zweite Persona, die auch wichtig ist, ist Danny Boyle. Bei dem war das nämlich ähnlich. Der hatte halt mit Kleine Morde unter Freunden und Trainspotting halt wirklich große Hits, ja, jetzt im Kontext zur Größe des Films, also beide halt schottische Produktionen, dass die jetzt keine Milliarden einspielen, ist klar. Und nach Trainspotting hatte er diesen Lebe, Liebe, Ungewöhnlich. Das war so eine erste Hollywood-Produktion mit Ewan McGregor und Cameron Diaz und die ist halt auch gefloppt und der Film ist auch wirklich einer der schwächsten von Boyle-Filmen. Und ich bin großer Danny Boyle-Fan, ja. Aber selbst ich muss zugeben, der Film ist nix. Und da wurde eben auch geguckt, ob Danny Boyle mit The Beach halt seine Vorschusslorbeeren, die er mit Kleinem Mord unter Freund und Trainspotting erhalten hat, ob er die nochmal erreichen kann, ob er sich als in Anführungszeichen ein richtiger Regisseur etablieren kann. Und auch hier muss man sagen, nee, das hat beim The Beach auch nicht so richtig geklappt. Das klappte dann 2 Jahre später, als er dann in seine Heimat zurückkehrte und 28 Days Later gemacht hat. Also ja. The Beach ist ein interessanter Film, so rückblickend, wie er damals halt wahrgenommen worden ist.
Was jetzt auch nochmal auf DiCaprio bezogen, aber das finde ich ganz interessant, nach The Beach hatte er dann halt die 2 großen Projekte mit der ersten Zusammenarbeit mit Martin Scorsese, Gangs of New York, und seiner Catch Me If You Can mit Steven Spielberg. Und ich sag mal so, der feste Glaube war, dass Gangs of New York die Karriere von Leonardo DiCaprio wieder richtig, richtig Zunder gibt. Und letztendlich war es tatsächlich Catch Me If You Can. Mit dem er sich bewiesen hat, dass er. Wobei ich es auch echt frech finde, dass man diesem Jungen damals immer noch abverlangt hat, dass er sich beweisen muss. Nach Gilbert Grape muss der sich nicht mehr beweisen.
Von niemandem. Das, ich glaube aber, das hast du heute auch noch, glaube ich. Wenn du jetzt irgendeinen Jugenddarsteller hast, der in irgendeinem Film, der jetzt nicht die Größe hat, wie jetzt eines Titanic. Und ich muss ja auch sagen, ich habe den Beach damals im Kino geguckt und ich weiß noch, ich bin mit einer Freundin reingegangen, die war DiCaprio-Fan. Und die ist da nicht reingegangen, weil sich für den Film interessierte. Der Film könnte auch Valhalla 3000 heißen. Weißt du? Das wäre vollkommen egal gewesen.
Ah, also, Leonardo DiCaprio als Odin.
Also die meisten sind da auch tatsächlich halt wegen DiCaprio reingegangen. Also ich glaube, die wenigsten sind wegen Danny Boyle reingegangen und nur noch viel weniger sind reingegangen, weil der Film ja auf einem Roman von Alex Garland beruht, mit dem Danny Boyle dann bei 28 Days Later und Millions zusammengearbeitet hat. Und Alex Garland, das muss man auch mal sagen, ist jetzt auch ein relativ bekannter Filmemacher mit Ex Machina und Auslöschung. Ne?
Mhm. Ja, alles sehr begabte Namen, die da mitgewirkt haben bei The Beach, muss man schon sagen. Ja. Und fandest du, dass der Hype um den Film relativ schnell verflacht ist?
Ja, total. Ich weiß noch, ich habe mich gewundert, ich habe den am Startwochenende mit meiner Freundin gesehen im Kino und der lief bei uns im Dorfkino, nicht im großen Saal. Und das fand ich schon irritierend. Und der Film war, ich kann mich erinnern, der Saal war relativ voll, also es wäre jetzt auch kein Minisaal, aber ich würde sagen, so 200 Leute passten da rein und der große Saal, da passten nochmal 150 mal mehr rein. Und es waren meistens Frauen, junge Frauen. Hm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten davon relativ enttäuscht aus dem Kino gegangen sind. Denn du hast ja schon gesagt, DiCaprio läuft da größtenteils halt obenrum nackt rum und ist verschwitzt und hat halt auch... Er sieht halt so aus, wie junge Männer halt Anfang der 2000er aussahen.
Ja, ja, der ist schon... Ja.
Und sie haben ja sogar noch so eine Liebesgeschichte in den Film integriert, die es, glaube ich, im Roman nicht gibt. Also er verliebt sich halt in eine, diese Französin, die mit ihrem Freund, die er mitschleppt. Aber ich glaube, dass da viele, was sich das anderes erhofft haben. Ich glaube, ganz viele dachten so, DiCaprio, Beach, Wahnsinn, hat Jack aus Titanic doch noch überlebt und ist zum nächsten Strand gefallen.
Ja, ist das Schöne an dem Film.
Was?
Das zeigt sich schon, dass der Film irgendwas richtig macht, wenn er die Erwartungen von so einem Publikum unterläuft. Denn man muss ja sagen, dass The Beach schon echt speziell ist.
Der ist sehr speziell. Das ist mir jetzt bei der. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesehen, hatte aber jetzt auch längere Zeit Pause. Also er hat schon so, er sieht halt schon aus, wie so Filme damals ausgesehen haben. Und der, auch wenn man, also so von der Bildsprache her, und es ist total überraschend, weil zum einen bedient sich Danny Boyle halt dieser gängigen Early 2000er Bildsprache und versucht, dass es auch irgendwie cool und hip aussieht. Und dann hat er aber auch wieder Momente drin, wo er das komplett umdreht und fast schon Tabula Rasa macht.
Ja, wobei der Film diese Oberfläche ja braucht, um sie zu entlarven, ne?
Ja, ja, das war ja als Kritik gemeint.
Genau. Denn wenn man es mal ganz ganz grob zusammenfassen möchte, dann ist The Beach ja eigentlich so eine echt eine gallige und teilweise auch sehr grimmige Abrechnung mit diesem Rucksack-Tourismus. Den Leute immer wieder angehen, um sich dann sagen zu können, ich war in Australien, ich war sonst wo, ich war da und da und ich habe das Land erkundet und verstanden.
Ich fand eher, der Film dekonstruiert so unseren Wunsch, dass wir etwas Besonderes sind.
Auch. Genau deswegen. Und genau deswegen, wenn diese Leute ihr Jahr in einem Ausland verbracht haben und dann wiederkommen und so tun, als wenn die Ureinwohner wären.
Ja. Ja, wer
das
kennt's?
Stellt der Film direkt bloß. Ich kenne das von 1000 Leuten. Das ist unfassbar.
Ja, ja, ich kenne das auch von Freunden oder Verwandten, die dann irgendwie 3 Wochen Urlaub gemacht haben in Paris und dann zurückkommen und wirklich so tun, als würden sie die Pariser Lebensfreude scheißen.
Ich bin Jean-Luc Godard.
Genau. Ich bin jetzt nicht mehr Dackel Heinz. Ich bin jetzt nämlich Gaston. Oder so.
Ne? Ja. Und das fängt der Film ja schon... Der Film braucht ja, glaube ich, nur ein paar Minuten, um diese Figur von dem Richard zu charakterisieren, weil der kommt in Thailand an.
Der ist, glaube ich, schon in Thailand, ne? Also wenn der...
Ja, oder sonst...
Der also ich glaube, wir sehen Richard, abgesehen von der letzten Szene, nie in seiner Heimat.
Ja, also er ist auf jeden Fall in Thailand und bekommt dann so auf so einem Markt ganz viel Angebote und sagt immer nein, nein, nein. Und dann kommt da so ein Typ und sagt und fragt ihn, ob er Schlangenblut trinken möchte. Ne? Und dann sagt der Typ auch, sagt Richard nein. Und dann fordert der Verkäufer den wohl so ein bisschen raus und sagt, ja, ja, ihr Amerikaner, ihr habt Schiss vor fremden Dingen und so. Und dann merkst du schon, okay. Und dann sagt Richard, okay, ich mach's doch. Und das war dann so eine Szene, wo du merkst, okay, dass er versucht, alles, was amerikanisch oder was heimatlich noch in ihm ist, dass er das irgendwie versucht abzuwerfen, aber genau in diesem Versuch scheitert, weil er die zweite Karte anfertigt, die Leute hinter, die seine Bekanntschaften da hinterherkommen sollen, und er genau daran scheitert, sich wirklich von seiner Herkunft zu trennen. Und das ist ja schon sehr bitter in Bezug auf dieses Backpacker-Rucksack-Tourismus-Thema, dass man sich nie in einem neuen Land zurechtfinden wird, weil man immer der Heimat hinterherhängt.
Ja, also man kann da tun, also wenn wir beide jetzt nach Thailand gehen würden, auswandern, ja, wir wären halt trotzdem noch Deutsch.
Ja,
das
genau.
Ist halt so, ja, das ja. Macht der Film relativ deutlich, das stimmt. Was ich auch toll fand, das ist mir jetzt erst aufgefallen, am Anfang des Films, also er wohnt am Anfang in so einem relativ heruntergekommenen Hotel, und da gibt's so ein, ja, ich sag es mal, hoteleigenes Kino, was sehr sporadisch, provisorisch eingerichtet ist, und da schaut er sich halt Apocalypse Now an. Und ich finde, das ist...
Wobei er eher die Leute anschaut, die Apocalypse Now gucken, ne?
Ja, das stimmt. Dazu muss man vielleicht auch sagen, eine Sache, die ich etwas, nicht unpassend, aber die mich schon ein bisschen gestört hat, war, ich fand den Off-Kommentar. Der war mir ein bisschen zu sehr, zu direkt. Also der hätte nicht sein müssen, hatte ich das Gefühl. Also der hat mir jetzt einfach so viele Sachen halt gesagt, die ich aber selbst gesehen habe. Das heißt ja immer so schön, show, don't tell. Ich würde den Off-Kommentar mit als eine der größten Schwäche des Films anführen. Aber die Szene ist einfach so schön, wenn er da halt sitzt und läuft in Apocalypse Now, auch so diese bekanntesten Szenen. Ich glaube, das ist gerade die Szene, wo sie halt dieses Dorf angreifen. Und das Schöne ist halt, dass im späteren Verlauf des Films, wenn er halt auf dieser Insel ist, bekommt halt die Sal, also die Chefin dieser Kommune, raus, dass er eine Karte angefertigt hat. Und er wird dann dazu verdonnert, halt Wache zu schieben. Und er wird dann quasi so ein bisschen, also er möchte es werden, zu Captain Willard, ja. Wer Apocalypse Now kennt, der weiß halt, am Ende dreht halt Captain Willard völlig ab, ja, und wird so zur Dunkelheit, er wird zum Dschungel, er wird zum, weißt du, er wird, also, muss man nicht beschreiben, also, hoffentlich kennt jeder Apocalypse Now.
Und
ich fand das so amüsant dann zu sehen, dass er halt letztlich daran halt scheitert. Es gibt wirklich so Momente, wo er halt sich so sicher ist, ich bin jetzt jemand anderes, ja? Ich bin jetzt der Dschungel, ja? Und dann schleicht er noch in diesen Hütten von diesen Marihuana-Bauern umher und klaut sich noch eine Maschinenpistole und hat noch so ein Rambo-Stirnband an und das alles. Das
ist total geil, die
Szene. Und dann hat er noch so, also ist keine Wahnvorstellung, aber der Film suggeriert dann so sein Möchtegern-Wahnsinn, indem er das alles so darstellt, als wäre er gerade in so einem Videospiel.
Ja, ja. Naja, als wenn das alles ein Spiel wäre, wo er, das ist genial, das ist total genial, wenn er da durch das Gebüsch hüpft.
Ja.
Und also, sobald er dann wirklich in Berührung mit echtem Blut kommt, total den Nervenzusammenbruch erleidet.
Ja, zur Erklärung, diese Kiffer, die Kopie von der Karte haben, kommen halt an. Und anders wie Richard und seine zwei Franzosenfreunde schaffen die es halt nicht, halt ungesehen durch diese Plantage zu gehen, weil es, surprise, es sind halt Kiffer. Und es endet in einem, ja, Blutbad ist jetzt übertrieben, aber es endet tödlich für alle der Anwesenden, also der Neuankömmlinge. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Leute.
Ja, ja.
Und dann wird halt Richard wirklich, wie du sagst, damit konfrontiert. Auch mit seiner Taten. Weißt du? Und es ist eine total bittere Szene, aber sie ist auch so gallig, weil er dann wirklich so rausgerissen wird aus seiner, ich bin der Dschungel. Ja. Und dann wirklich so, nee, bist du nicht. Du bist halt Richard, du bist ein Amerikaner, der hier in Thailand Urlaub macht und glaubt, er wäre jetzt was anderes, was Besonderes, nur weil er auf diesem Strand angekommen ist. Du bist, und das Schöne ist, der Film sagt, oder Richard sagt ja, du bist nicht der Urlaub, den du buchst.
Ja, ach, das ist eine tolle Aussage.
Ja?
Ja, genau, du, und Richard ist definitiv nicht der Strand, der ist höchstens die All-Inclusive-Ferienanlage, die er sich irgendwann mal bucht.
Ja.
Der Film macht sich aber auch einen Spaß daraus, den als Feigling und als Memme darzustellen. Das macht er schon sehr gut, der Film. Also man merkt ja immer wieder, dass der. Aber auch diese Szene mit dem Hai. Wo er so tut, als wenn er Jason Statham wäre, der den größten Hai der Welt erlegt hat und dann halt am Ende rauskommt, es war so ein Babyhai, der noch nicht gelernt hat zu jagen.
Ja. Der Film ja auch was erzählt über Gruppendynamik, das darf man auch nicht vergessen. Und da ist er auch sehr, sehr gallig und auch sehr direkt.
Ja.
Jetzt, wo das halt, kam mir gerade eben, weil du das mit dem Hai angesprochen hast, denn Richard ist ja nicht der Einzige in dieser Kommune, der eine Begegnung mit dem Hai hat.
Ja, ja. Aber diese Hai-Szene zeigt natürlich auch die Gruppendynamik sehr schön auf, weil wenn Richard so seine, in Anführungsstrichen, Heldengeschichte erzählt, gibt es den Teil, der ihn dafür bejubelt, und dann gibt es den Teil, der das hinterfragt. Und das bleibt ja auch sehr lange so. Also Richard hat schon Befürworter, aber er hat halt auch immer Gegner, ne? Und irgendwie scheitert auf beiden Seiten. Irgendwie funktioniert's nicht.
Ich glaube, er scheitert einfach immer, weil er halt nie er selbst ist.
Ja, ja. Ne? Ja, er ist wahrscheinlich eins der Krebsgeschwüre der Gesellschaft, wo er eigentlich vorfliehen wollte. Wahrscheinlich sogar der Inbegriff dieser Krebsgeschwüre, die Gesellschaft so langweilig machen.
Ja, und was aber auch interessant ist, dass diese Sal, Tilda Swinton, wir hatten sie jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, dass die ja auch er schaut so ein bisschen auf sie hoch. Ja, weil sie hat das mitgegründet, sie ist die Chefin da, sie weiß, wie es läuft. Aber die erweist sich ja auch schon als ziemliche Despotin. Es gibt diese Szene, die schon so etwas vorankündigt. Da ist einer dieser Mitglieder, der hat halt Zahnschmerzen und möchte aufs Festland zum Zahnarzt. Und sie verbietet das. Und dann fragt sie noch zu Richard, und Richard, was sagst du? Und Richard so, weißt du, so, ah ja, der soll sich so anstellen, ne? Wenn man hier auf diesem super Megastrand lebt, ne, da muss man halt einfach auch Opfer bringen, ne? Mhm. Und dann wird diesem armen Kerl halt ohne Narkose halt zum Zahn gezogen. Und das ist halt, das ist nicht schön anzusehen. Also der Film, es gibt explizitere Szenen, aber alleine wenn dieser arme Kerl da ist und wird von zwei, drei Leuten festgehalten und der vierte mit so einer komischen Zange zieht dann diesen Zahn, das ist so das erste Mal, da hatte ich das Gefühl, wo der Film ganz klar macht, so, okay, das hier ist halt nicht nur der pure Himmel, das hier ist auch, eigentlich ist es mehr die Hölle.
Ja, das ist, ja.
Und das schluckt er ja noch so, das macht ihm ja nichts aus, weil er ja nicht betroffen ist.
Ja. Mhm. Das ist ja das Paradies und die Vertreibung aus dem Paradies, ne?
Ja.
Die selbsterzwungene Vertreibung. Fandest du eigentlich auch, dass der Film das damalige Image von Leonardo DiCaprio dekonstruiert? Indem er ihn eben nicht als Helden, sondern als Blender darstellt?
Ich habe es damals, als ich ihn geguckt habe, halt nicht so wahrgenommen.
Mhm.
Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt mit meinem jetzigen Stande den zum ersten Mal gucken würde, dann hätte ich es, glaube ich, ja, hätte ich es wahrgenommen. Aber damals war es nicht so. Damals hat man darauf geachtet, wie wird DiCaprio in Szene gesetzt und nicht so sehr, was für eine Figur spielt er. Ja, also deswegen, also ich
aber inzwischen würdest du es schon sagen, ne?
Rückblickend, ja, würde ich sagen, es ist eine Dekonstruktion, vielleicht keine, die jetzt sehr rabiat vorangeht.
Nee. Aber es ist schon eine, also es ist schon eine Auseinandersetzung mit dem Bild, was man von Leonardo DiCaprio hat, und es ist auch schon so eine gewisse Korrektur darin, dass ihr vielleicht aufhören solltet, so ein gewisses Ideal in diesen Menschen rein zu interpretieren. Denn am Ende ist er eben doch nur ein Versager. Und nicht der Heilbringer, der Rose die Tür überlässt.
Na, was für ein Idiot.
Vor allem am Ende ist er ja, treibt er ja auch wieder auf so einem Die letzte Szene, wenn sie von dem Strand wegtreiben und er dann auch wieder auf diesem riesigen Floß sitzt und da durchs Wasser schippert.
Ja, aber das ist nicht ganz richtig. Die letzte Szene zeigt ihn ja im Internet.
Nee, ich meine die letzte Szene in Bezug auf den Strand.
Ah, okay.
Ja, und dann gibt's ja die Szene im Internetcafé, ne?
Ja, ja. Parallel Universe. Wie fandest du eigentlich die Szene mit dem Haiangriff? Also jetzt nicht bei ihm, sondern ich habe ja schon gesagt, dass es im späteren Film noch einen weiteren Haiangriff gibt, der nicht so giftig ausgeht.
Die fand ich einerseits sehr grafisch. Das hat mich schon ein bisschen kalt erwischt. Wie hart die Szene dann noch gezeigt wird, also von den Verletzungen her.
Ja.
Und zweitens ist die Szene natürlich dahingehend wichtig, um zu zeigen, dass Richard im Prinzip eben genau, also seinen Traum von etwas Exklusivem quasi selbst zugrunde richtet mit seinen Handlungen. Ich fand die Szene auf jeden Fall wichtig, um das Paradies wirklich in Trümmer zu schlagen. Und um Richard auch dafür verantwortlich zu machen, dass er eben nicht in der Lage ist, Teil von etwas Besonderem zu werden.
Aber
weil er das Besondere immer zerstört.
Aber es ist ja in dem Fall ja nicht nur Richard, der daran schuld ist. Zur Erklärung, es gibt so drei Franzosen, die halt immer fischen, so Speerfischen, und die werden von einem Hai angegriffen.
Ja, aber es ist schon die Schuld, weil Richard das Baby getötet hat.
Ach ja, stimmt.
Ne?
Stimmt,
und der Mutterhai ist jetzt auf Rache.
Aber haben Haie so eine Verbindung zu ihren Kindern?
Oh, ich glaube schon.
Ich meine,
weil der Typ sagt das doch auch. Warte mal ab, wenn die Mutter kommt, die wirklich ausgebildet ist.
Also da habe ich nicht dran gedacht. Ich muss auch gestehen, ich hatte immer so das Gefühl, dass Haie da, weißt du, die legen halt ihre Jungen und dann war's es halt und dann.
Ich glaube, die haben schon Bezug zu. Ich bin jetzt auch kein Meeresbiologe oder sonst irgendwas, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die auf jeden Fall es war ja wirklich noch ein Baby, es war ja ein kleiner, dass die irgendwie noch von den Eltern abhängig sind. Also vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch einfach nur ein Hai, aber so habe ich es mir erklärt, was ja auch Sinn machen würde für in Bezug auf die Person von Richard, die Zerstörung vom Paradies einfach, ne?
Ja, okay, stimmt. Also so gesehen macht das schon Sinn, aber okay.
Ja,
Also auf jeden Fall sind halt diese drei Franzosen und die werden halt von einem Hai angegriffen. Der eine verstirbt relativ schnell an seiner Verletzung. Und der andere, dem fehlt so die Hälfte der Wade, würde ich sagen, ne? Da hat der Hai einmal ordentlich zugebissen. Der liegt halt da und vergammelt, lebendig. Der liegt
am Strand, ne? Und Richard guckt ihm da.
Nein, das ist nicht ganz richtig. Die nehmen ihn zuerst auf.
Ja.
Und das Problem ist halt, dass er weder, also sagt er ja auch im Off-Kommentar, dass er weder tot noch lebendig ist. Das heißt, der jammert die ganze Zeit vor lauter Schmerzen. Und weil sie ihn aber nicht zum Festland bringen, ja, weil das geht natürlich nicht, ne, weil dann würde ja man erfahren, dass sie da auf dieser Insel sind, entschließen sich dann irgendwann dazu, ihn einfach am Strand abzuladen.
Gibt's da nicht auch diese Szene, wo der am Strand liegt und Richard neben ihm sitzt und die ganze Zeit zuguckt?
Ja, und dann erwürgt er ihn. Also das ist so, weil es gibt halt für ihn keine andere Möglichkeit. Und auch das ist halt wieder so eine Sache, wo man sich so denkt, so, was, also wie egoistisch kann man sein? Und das ist jetzt nicht nur auf Richard gemeint, sondern auf alle anderen, die da sind. Ja, wir stellen halt unser Paradies über das Leben eines anderen.
Ja, also Richard ist auf jeden Fall ein absolut rücksichtsloser Egomane. Da
sind da aber alle da. Also ich hatte keine Figur, wo ich gesagt habe, so, ja, okay, ja, sie wollte ja eigentlich, aber nee, also gerade, wie gesagt, spätestens dann, wenn dieser arme Typ da mit dieser riesen Fleischwunde, ja, wo halt fast das halbe Bein abgefetzt ist, da liegt, da geht es, und die helfen ihm nicht. Und die können ihm nur dadurch helfen, indem sie ihn halt zum Festland bringen oder aber vom Festland einen Arzt oder so organisieren.
Ja,
und das tun sie nicht. Und da ist jetzt nicht nur Richard für
Richard ist aber schon so das Maß der Dinge da einfach, ne?
Ja, aber trotz allem.
Man muss schon sagen, es liegt aber auch einfach an den Machtstrukturen da. Weil, ich sag mal, die haben alle so einen Ort für sich gefunden, wo die wirklich in Freiheit leben können.
Ja.
Und solche, in Anführungsstriche, Zwischenfälle bringen diese Freiheit natürlich in Gefahr. Und da stellen die das eigene Wohl natürlich über ein anderes Wohl. Also das ist leider eine sehr, sehr menschliche Logik dahinter. Wir brauchen also nicht darüber reden, dass diese Kommune voll von Arsch ist.
Total, total.
Ja,
also jeden Tag nur Reis und Fisch fressen, nee, danke. Also das
ja.
Was halt auch interessant ist, ist, dass diese Marihuana-Bauern, ja, am Anfang ja schon so als total gefährlich dargestellt werden.
Ja.
Und sie töten ja auch diese 5 Neuankömmlinge, wobei man da auch sagen muss, das ist eigentlich mehr, das, die Situation eskaliert einfach zu sehr.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht so, dass sie darauf jetzt, dass sie so freudestrahlend, da sind Neuankömmlinge, lass uns sie umbringen. Und das ist einfach die Situation, die sich immer weiter hochschaukelt, bis dann halt eben dieser, weißt du, der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Ja.
Und sie zum Schluss schon, also sind gefährlich, aber das macht der Film, fand ich, auch deutlich. Eigentlich sind diese Kommunenleute die gefährlichsten Menschen auf der Insel.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass diese Bauern oder diese Marihuana halt auch einfach Geschäftsmänner sind, so, ne? Die ihr Geschäft da irgendwie bewahren wollen, aber die ja noch durchaus in der Lage sind, einen Dialog zu führen.
Ja.
Was die Kommune ja gar nicht. Ja, da hat ja total strenges Verhaltenskatalog, der ja total strikt ist. Also egal, was da rausfällt, funktioniert ja nicht. Da gibt's keinen Freiraum, gibt's keine Eigendynamik.
Ja. Stimmt.
Verdammt nochmal, da ist man schon am schönsten Ort der Welt und so eine Scheiße, Mann.
Fandest du den Ort wirklich so schön?
Naja, es ist halt so das absolute Postkartenidyll, so
ja.
Was auch ganz clever gewählt ist, einfach um Fernweh mit einer Einstellung zu generieren. Du hast da so majestätische Wasserfälle, du hast so das schönste Wasser, du hast einen fast weißen Strand, du bist da so von Klippen hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Das ist einfach ein Idyll, so, ne? Ob man das jetzt wirklich schön findet oder ob man das jetzt zu schön schon wieder findet, aber es ist halt echt, kann man sich schon vorstellen, dass man sich da gut gehen lassen kann, auf gewisse Zeit.
Ja, ich meine, 20th Century Fox, die den Film halt ins Kino gebracht haben, haben ja auch neben DiCaprio auch vor allem dieses Idyll benutzt, um den Film zu bewerben.
Ja, ja.
Denn, ganz ehrlich, wie willst du diesen Film bewerben?
Ja.
Ja, also ich wüsste auch keine andere Möglichkeit, weil du kannst, glaube ich, von der eigentlichen Story, da kriegst du nichts zusammengeschustert, glaube ich, vom Marketing her, dass halt die angepeilte Zielgruppe reingeht. Ich glaube, das war ja auch ein großes Problem des Films damals, für den Film haben sich, glaube ich, meistens so Teenies, so zwischen 12 und 18 interessiert, aber ich glaube, aber der Film an sich sich ja eher so, ich sag mal so, 20-Jährige, 30-Jährige orientiert.
Mhm.
Also die schon mit Urlaub Erfahrung haben, so, also mit eigenem Urlaub. Nicht, dass sie mit Mama und Papa mal eben für 2 Wochen nach Italien fahren.
Mhm.
Ne? Deswegen stand der Film schon auf verlorenen Posten, auch wenn er natürlich letztlich schon Gewinne gemacht hat. Aber das haben wir am Anfang schon gesagt, er ist ja nicht so eingeschlagen, wie man erhofft hatte. Und das Interessante ist auch, dass die das so durchgezogen haben im Marketing, auch allein der Soundtrack. Der Soundtrack ist voller Pop-Songs, übrigens wirklich gute Sachen dabei, also Faithless, Blur, Moby, und dann gibt's noch diesen Titelsong von All Saints, das waren damals so eine Girlgroup, ich glaube, das war die erfolgreichste Girlgroup nach den Spice Girls, und der Soundtrack ist auch echt gut, also das ist ein richtig schöner Pop-Soundtrack, aber wenn man das sich jetzt anhört, würde man halt nie darauf kommen, worum es in dem Film letztlich geht.
Ja, und das macht ihn ja so clever. Dass er diese Oberflächenreize nimmt und sie eigentlich ins Gegenteil verkehrt, ne?
Ja, das zeigt halt aber auch immer so schön, wie schwer es deswegen auch clevere Filme haben. Ne?
Ja,
weil wir uns halt trotz allem immer vom Marketing verleiten lassen. Dann bin ich keine Ausnahme und du wahrscheinlich auch nicht.
Ja, und ich muss auch wirklich sagen, dass ich auch, als ich den das erste Mal und das zweite Mal gesehen habe, wirklich an dem Film gescheitert bin, weil ich nicht einfach nicht reingekommen bin oder einfach nicht verstanden habe, was da gerade passiert.
Ja.
Worum es geht. Hat jetzt erst vor 2-3 Wochen wirklich geschnackelt zwischen mir und The Beach.
Und jetzt seid ihr beste Freunde.
Jetzt sind wir beste Freunde.
Ihr habt schon Pauschalreise gebucht, ne?
Ja. Ja.
Du und
ja.
The Beach ab nach Malle.
Ja. So ist es.
Ja. Übrigens, nein, The Beach ist nicht vergleichbar mit Ballermann 6.
Leider nicht.
Ja. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass The Beach aber zumindest etwas bewirkt hat, und zwar, dass die Location, wo sie gedreht haben, der Strand heißt, ich habe es aufgeschrieben, Maya Bay, und findet sich in Thailand und hatte teilweise bis zu 5000 Besucher am Tag, und mittlerweile ist der aber wohl abgeriegelt, weil halt eben 5000 Besucher, und dieser Strand ist nicht so groß, für ordentlich Chaos sorgen und auch für Naturverschmutzung etc. pp. Das heißt, aktuell kann man den nicht besuchen, den Strand.
Ja, da ist das Thema des Filmes doch wieder in die Realität übertragen wollen. Ihr wollt was Exklusives und könnt es nur zerstören.
Übrigens war diese Strandgeschichte, nachdem der Film gestartet ist, relativ prominent. Weil es wurde relativ ausgeschlachtet von der Boulevardpresse. Ich meine sogar, irgendwo mal eine Tagline gelesen zu haben, wo die Capro persönlich dafür verantwortlich gemacht wurde, dass jetzt dieser Strand da irgendwie verwüstet wird. Und da kann ich nur sagen, stimmt, das ist die Caprios Schuld.
Ja, der soll sich schämen.
Total, ja.
Der soll aufhören, Filme zu drehen.
Ja, übrigens ist es ja auch bewiesen, dass die Caprios Urgroßvater die Titanic sabotiert hat, weil er wusste, dass eines Tages ein Verwandter von ihm in einem Film über dieses Ereignis mitspielen wird.
Ne? Ja. Ist, ja. Und man weiß ja auch, dass Leonardo DiCaprio Träume sabotiert.
Ja.
Und dass Leonardo DiCaprio
wehrlose Bären umbringt.
Ja. Und
Schecks fälscht, tut er auch.
Ja.
Und er handelt mit Blutdiamanten, das Schwein.
Ja. 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 Und er macht sich über Behinderte lustig.
Und hier, Wall Street Insider-Geschäfte.
Ach, hör auf, ey. Und also macht Leute, ja Spitzel auch noch.
Ah, furchtbar. Furchtbar. Es ist, also, ganz ehrlich, Leute, das ist ein, also, tut das nicht.
Ja. Also. Sagt Nein zu DiCaprio.
Ja. Und er ist ein Rassist. Das haben wir auch nicht vergessen. Er ist ein Rassist,
ja. Ja. Und er ist Trump-Anhänger ist er auch noch und ist gegen Frauenrechte und
ich habe ja gehört, dass er ganz gerne Babys isst.
Ja. Und Haie tötet.
Und Haie tötet. Ja. Also ich glaube, wenn man nichts aus The Beach mitnimmt, aber dann zumindest, dass DiCaprio echt der schlimmste Mensch auf diesem Planeten ist, oder?
Ja, dann ist das reicht auch dann. Dann
das reicht auch. Ich habe auch keinen Bock mehr über DiCaprio zu reden. Das ist ein Arschloch. Nee. Punkt.
Ja, ist wirklich, also furchtbarer Mensch. Also furchtbarer Mensch. Der setzt sich nicht für die Umwelt ein, der setzt sich nicht für Menschenrechte ein, also der dreht nur Scheißfilme. DiCaprio, bitte hör auf, Filme zu drehen. Danke.
Danke, wirklich. Wir haben keinen Bock mehr. Wie viel Leid kann ein einzelner Mensch ertragen? Okay.
Ja, oh.
Ja. Hm? Ja. Also, ich bin ehrlich, ich wär soweit durch. Oder hast du noch was?
Nee. Wollen wir zum Abschluss nochmal ein ganz kurzes Fazit geben, oder ist das überflüssig?
Ich glaube, das kann nicht schaden.
Also, guter Film.
ja, ich finde, das ist ein wirklich guter Film. Ich glaube, du hast ihn mit 8 bewertet. Ich bin jetzt bei 7. Mhm. Ich finde, der hat, wie gesagt, der Aufkommentar, den finde ich unnötig. Mhm. Und der hatte für mich hier und da schon ein paar Längen. Aber sollte man sich mal ansehen und versuchen, wirklich so wenig wie möglich von dem zu erwarten, was man glaubt, was man bekommt.
Ja. Auf jeden Fall darauf einlassen. Das ist, der hat schon irgendwie eine Sonderstellung. Der ist schon einzigartig irgendwie. In seiner Art und Weise, wie er diese Geschichte erzählt. Das hat schon was. Das hat...
Wobei man auch sagen muss, er hat rückblickend gesehen auf die Filmbieter von Danny Boyle und DiCaprio, hat er jetzt keine Relevanz wirklich.
Nee, nein, leider nicht. Ja. Leider nicht, obwohl es ein sehr guter Film ist. Sowohl in der DiCaprio Vita als auch in der Danny Boyle Vita. Ein sehr, sehr guter Film.
Ja.
Ja, gut. Dann wären wir am Ende, oder? Sind wir am Ende?
Nee, wir haben jetzt gesagt, dass das Ende. Du weißt doch, das Ende lassen wir immer gerne ausfranzen.
Ah, ja. Kirk Douglas. 102 Jahre alt. Michael Douglas ist 74. Was meinst du, wer stirbt zuerst von den beiden?
Oh.
Wenn man ehrlich ist, sagt man irgendwie Michael, oder?
Du, Kirk Douglas überlebt doch seine Urenkel. Das ist.
Ich glaub's auch, das ist ja unfassbar.
Ich glaube, der Tod wollte ihn schon vor 20 Jahren holen, hat es aber vergessen. Vermutlich dann so, entschuldigen Sie, ich soll hier Kirk Douglas abholen. Dann steht der Renner auf, ich bin Kirk Douglas. Nein, ich bin Kirk Douglas. Nein, ich bin Kirk Douglas. Okay, pass auf. Ich fange jetzt mal an mit meinem Schlussmonolog. Ja. Und dann darfst du, ja?
Und dann sage ich einfach Tschüss.
Oder so. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst in den Kommentaren gerne uns wissen, was ihr von The Beach haltet oder von DiCaprio, diesem üblen Menschen. Mhm. Was haltet ihr von Danny Boyle? Was haltet ihr vom Hatecast, vom Northcast? Schreibt halt was. Wir werden dann im nächsten Hatecast ist dann auf eure Kommentare eingehen. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und jetzt darfst du.
Mhm. Ja, ich würde mich auch bedanken an dieser Stelle. Auch bei dir, Stu.
Bitte.
Ich hoffe, ihr kommentiert fleißig. Ich hoffe, ihr guckt euch den Film nochmal an. Oder zum ersten Mal. Und falls ihr euch sicher seid, der Film wird euch nicht gefallen, guckt ihn euch trotzdem nochmal an. Ihr habt die Chance bei Netflix. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dieses Jahr ja noch einmal auf jeden Fall in dem Weihnachtspodcast. Und ansonsten mal schauen, wann es weitergeht, ne?
Spätestens nächstes Jahr.
Ja, falls erst nächstes Jahr, dann wünschen wir euch an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten.
Ich nicht.
Und du nicht. Nee. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und macht euch darauf gefasst, dass Soli und Stu im nächsten Jahr aber so richtig, richtig zurückkommen. Das wird Tränenfickerei vom Allerfeinsten.
Tränendrüsenfickerei.
Ah, Tränendrüsenfickerei. Ah, ja, Tränendrüsenfickerei. Was habe ich gesagt?
Du hast die Drüsen vergessen.
Ah, Tränen, okay. Ja, ja gut.
Ich würde ja das Tränen und das Drüsen einfach streichen. Ja,
wir ficken richtig zurück 2019. Einfach schön rein. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.